Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Siemens-Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2012 und vor der Hauptversammlung der Siemens AG über das Jahr 2011. Die Pressekonferenz wird live, wie Sie das gewohnt sind, im Internet übertragen und ins Englische übersetzt. Für nicht deutschsprachige Redakteure stehen am Eingang Kopfhörer für die Übersetzung bereit. Sie hören die englische Übersetzung auf Kanal 1. Ich habe wie immer die Bitte, dass Sie Ihre Handys stumm schalten. Für die Fotografen gilt, dass Sie bitte während der Veranstaltung auf den Einsatz von Blitzlicht verzichten. Der Ablauf, auch wie gewohnt, zunächst ein kurzes Statement von dem Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Herrn Peter Löscher. Anschließend stehen Ihnen Herr Löscher und Herr Käser, unser Finanzvorstand, für Fragen zur Verfügung. Sie wissen es, am Tag der Hauptversammlung ist der Ablauf immer etwas gedrängt. Deswegen versuchen wir, bis spätestens 8.15 Uhr diese Pressekonferenz zu beenden. Anschließend ist dann sofort die Analystenkonferenz, die Sie verfolgen können. Die Hauptversammlung beginnt um 10 Uhr. Der Medienarbeitsraum und die Journalistenbühne stehen Ihnen zur Verfügung, um das Geschehen zu verfolgen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass während der Hauptversammlung in der Halle keine Bild- oder Tonaufnahmen gestattet sind. Nun übergebe ich das Wort an Herrn Löscher für sein Statement.
Vielen Dank, Herr Heimbach. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des ersten Quartals 2012. Herr Käser und ich hatten in den vergangenen Monaten immer wieder auf zwei Punkte hingewiesen. Erstens, die Realwirtschaft ist viel robuster als die extrem volatilen Finanzmärkte. Und zweitens, es ist völlig klar, dass die Folgen der Schuldenkrise und die Turbulenzen an den Finanzmärkten auch auf die Realwirtschaft abstrahlen werden. Beides war und bleibt richtig. Und aus diesem Grund ist das gesamtwirtschaftliche Umfeld für die Industrie in diesem Jahr deutlich schwieriger als im vergangenen. Einige unserer Wettbewerber waren gerade auch Europa betreffend vor einigen Monaten noch deutlich zuversichtlicher als wir. Leider bestätigt die Entwicklung der vergangenen Monate eher uns als die Optimisten. Die Realwirtschaft kann sich den Einflüssen der volatilen Finanzmärkte nicht entziehen. Öffentliche Budgets sind angespannt. Sorgen vor Kreditengpässen bremsen die Investitionsbereitschaft und die Weltkonjunktur flacht ab. Wie erwartet hat sich die Verfassung der Weltwirtschaft auch in unseren Geschäftszahlen für das erste Quartal niedergeschlagen. Der Auftragseingang ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% auf 20 Milliarden Euro zurück. Beim Umsatz sind wir weiter gewachsen und haben ein Plus von 2% erzielt. Hier haben wir auch von unserem exzellenten Auftragsbestand von inzwischen über 100 Milliarden Euro profitiert. Das Ergebnis liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro und somit unter dem Vorjahreswert. Hier wirken sich auch Projektverzögerungen aus, vor allem im Zusammenhang mit Genehmigungsprozessen bei der Anbindung von Offshore-Windanlagen und der späteren Auslieferung des Velaro D an die Deutsche Bahn. Der Blick in die Sektoren zeigt im ersten Quartal ein gemischtes Bild. Im Energy-Sektor haben wir einerseits ein ausgezeichnetes Ergebnis bei Fossil Power Generation, bei Power Transmission. Hingegen schlagen, wie gerade erwähnt, Belastungen aus Projektverzögerungen in Deutschland zu Buche. Dazu gibt es einen intensiven Dialog, auch mit der Bundesregierung. Zügige administrative Prozesse sind auch im Hinblick auf den Erfolg der Energiewende in Deutschland von großer Bedeutung. Im Bereich der erneuerbaren Energien hatten wir hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie im Vertrieb, die durch unsere Expansion im stark umkämpften Windmarkt verursacht worden sind. Dazu kommen ein weniger günstiger Umsatzmix und gestiegener Preisdruck. Diese Faktoren haben zu einem Verlust im Windgeschäft geführt. Wir erwarten jedoch, dass dieses Geschäft weiter wachsen und in den nächsten Quartalen wieder profitabel werden wird. Im neuen Sektor Infrastructure and Cities gibt es den Sonderfaktor aus den Verzögerungen bei der Zulassung des Velaro D. Ursache ist hier die bekannte Schwierigkeit eines ausländischen Zulieferers, maßgebliche Komponenten für die Mehrsystemfähigkeit des Velaro D für den Bahnverkehr zwischen Deutschland und Frankreich bereitzustellen. Im Industry-Sektor haben wir bei einem nahezu stabilen Auftragseingang ein moderates Umsatzplus erwirtschaftet. Beim Ergebnis wirken sich ein weniger günstiger Produktmix und höhere Betriebskosten infolge der Wachstumsinvestitionen aus. Wir gehören der gleichen Generation an. Kurzzyklische Produkte hingegen haben sich trotz des unsicheren Marktumfeldes gut gehalten. Und im Healthcare-Sektor haben sich Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis stabil entwickelt. Mit der Umsetzung der Agenda 2013 liegt der Sektor im Zeitplan. Meine Damen und Herren, volkswirtschaftliche Prognosen sagen eine Entspannung der weltwirtschaftlichen Lage im zweiten Halbjahr aus. Wir erwarten für das zweite Quartal noch weiterhin ein schwieriges Umfeld. Danach könnte dann eine allmähliche Entspannung einsetzen. Aber auch wenn es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Erholung kommt, müssen wir hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Zu Pass kommen uns dabei unser hoher Auftragsbestand und unsere weiteren Stärken. Erstens sind wir finanziell äußerst solide aufgestellt. Hier zahlt sich aus, dass wir in der Vergangenheit konservativ geplant haben. Cash bleibt King. Das gilt in diesen unruhigen Zeiten umso mehr. Denn wir können auch weiterhin in Innovationen und Wachstum investieren und flexibel reagieren, wenn sich Geschäftschancen bieten, egal ob das Europa, USA oder in den Entwicklungsländern ist. Das schließt Kontinuität und den partiellen Ausbau und unsere Aktivitäten in Forschung und Entwicklung mit ein. Zweitens haben wir ein breites Portfolio, das lang- und kurzzyklische Geschäfte umfasst. Diese Balance gibt uns Stabilität in unruhigen Zeiten und erlaubt uns schnell davon zu profitieren, wenn die Konjunktur wieder anzieht. Und drittens bauen wir auf unsere globale Aufstellung. Dort, wo Wachstum ist, da ist auch Siemens. Und wo es wirtschaftliche Dynamik gibt, werden wir von ihr profitieren, insbesondere in den Schwellenländern, die auch in diesem Jahr der Motor der Weltwirtschaft sein werden. Dort bauen wir unsere Aktivitäten weiter konsequent aus, etwa in Russland, wo wir im Dezember einen Folgeauftrag über 600 Millionen Euro für weitere 8 Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge erhalten haben. Russland ist traditionell ein strategischer Kernmarkt für Siemens. In den nächsten 3 Jahren werden wir dort 1 Milliarde Euro investieren und die Zahl unserer Arbeitsplätze verdoppeln. Ebenso setzen wir auf unsere starke Basis in den etablierten Industrienationen. In unserem Heimatmarkt Deutschland etwa erwarten wir im Jahr 2012 ein stabiles Geschäft. Und in den USA haben wir im November unser neues Gasturbinenwerk in Charlotte offiziell eröffnet. Wir haben dort 350 Millionen Euro investiert und 700 neue Arbeitsplätze geschaffen. Diese Investitionen rechnen sich. Und erst kürzlich haben wir einen Großauftrag für Saudi-Arabien erhalten, gefördert durch die Export-Import-Bank der USA. Das zeigt, dass unsere Lokalisierungsstrategie richtig ist. Denn in den USA wird das Gasgeschäft zunehmend an Bedeutung gewinnen und viele Experten erwarten, dass die Gasressourcen der USA ein Motor für die Reindustrialisierung Amerikas werden können. Und mit unseren hocheffizienten H-Frame-Turbinen sind wir dafür bestens gerüstet. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Wir stehen zu den Zielen, die wir uns für das Jahr 2012 gesteckt haben. Aber angesichts der weltwirtschaftlichen Verfassung sind sie ambitionierter geworden. Für das zweite Quartal erwarten wir ein weiterhin schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld. Und für das zweite Halbjahr gehen die Konjunkturforscher von einer Entspannung und allmählichen Erholung der Weltwirtschaft aus. Für uns heißt das, 2012 wird kein leichtes Jahr. Auch wenn es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Erholung kommt, müssen wir hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Aber Siemens ist robust und gut gerüstet für ein Wiederanziehen der Weltwirtschaft in den Industrieländern genauso wie in den Schwellenländern. Und gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt sind wir mit unserem Auftragsbestand von inzwischen über 100 Milliarden Euro, einem starken Portfolio und einer soliden Finanzbasis für unsere Kunden und Aktionäre ein Partner des Vertrauens.
Vielen Dank, Herr Löscher. Ich eröffne nun die Fragerunde. Bitte warten Sie auf das Mikrofon und dann beginnen wir. Ich versuche, Sie alle zu erkennen. Es blendet hier ein bisschen, aber ich bin gutwillig. Herr Höppner, dann Herr Flämig.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen. Zum einen, muss man bei den Investitionen jetzt doch auf die Bremse treten? Free Cashflow ist schon negativ oder kann man die ausbauen, wie es geplant war? Die zweite Frage, kann man die Prognose auch umdrehen, wenn die Erholung im zweiten Halbjahr ausbleibt, dass man dann die Ziele nicht erreichen wird? Und die dritte Frage, bei den Windprojekten, ist da aus Ihrer Sicht was schiefgelaufen? Hat man da die Verträge schlecht verhandelt oder ist das sozusagen unausweichlich, weil man nichts gegen machen kann? Danke.
Herr Höppner, wir haben ja bei den Investitionen so ein ganz klares Ziel uns gesteckt, dass wir hier auch in der Größenordnung von 1,2 Milliarden zusätzlich Investitionen aufbauen wollen, sowohl Forschung, Entwicklung als auch Vertrieb und besondere Vertriebsaktivitäten. Da haben wir im ersten Quartal bereits in der Größenordnung von 300 Millionen Euro zusätzlich aufgebaut. Wir werden jetzt natürlich den Anstellwinkel dieser Investitionen auf die neuen Gegebenheiten einstellen und refokussieren. Das ist ganz klar. Die Ziele, die bleiben weiterhin gültig. Ich habe Ihnen genau die Prämissen auch genannt, unter denen sie gesetzt sind. Und insgesamt bleiben wir auch weiterhin optimistisch. Wenn Sie sich die drei Regionen anschauen, so ist es ohne Zweifel, dass Europa sicherlich in eine milde Rezession gleiten wird. Also das Geschäft hier ist in den nächsten Monaten sicherlich oder in nächster Zeit schwierig. Auf der anderen Seite ist speziell das Konjunkturszenario in den USA zurzeit eher besser, als wir das noch vor einigen Wochen und Monaten eingeschätzt haben. Also wir erwarten in den USA ein stabiles Umfeld, auch für unser Geschäft. Und die Entwicklungsländer sind weiterhin die Wachstumsmotoren. Also man hat zurzeit eher eine Dreigleisigkeit der Wachstumsgeschwindigkeiten. Im Wind, da ist sicherlich auf der einen Seite zu berücksichtigen, dass das mit dem Produktmix zu tun hat. Wir haben speziell hier Aufträge in der Abarbeitung, die Onshore-Windprojekte sind in den USA, wo wir Kapazitäten aufgebaut haben, die wir noch zurzeit noch nicht völlig ausgelastet haben. Das ist sicherlich ein hart umkämpfter Markt. Wir haben auch ganz klar gesagt, dass der Windmarkt insgesamt ein deutlicher Wachstumsmarkt bleiben wird, kurzfristig aber seine Herausforderungen hat. Auf der einen Seite, weil natürlich speziell, wenn Sie sich den amerikanischen Markt anschauen, hier die gesetzgebenden Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind, wie der Windmarkt sich nach 2012 weiterentwickeln wird. Da müssen wir sehen, wie die Regierung hier die Incentives neu setzen wird. Wir haben auch in den chinesischen Markt ganz bewusst investiert. Das heißt, wir haben auch in Forschung und Entwicklung investiert, um die Investitionsvoraussetzungen und die Innovationsvoraussetzungen zu schaffen, auch für weiteres Wachstum. Kurzfristig bleibt dieser Markt hart umkämpft. Und ich glaube, die goldenen Zeiten sind einfach vorbei, wo wir in diesem Geschäft also mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten rechnen. Ich meine jetzt einfach die Margenqualität rechnen können. Und das wird aber trotzdem ein Markt bleiben, der interessant bleiben wird vom Wachstum. Zurzeit ist er natürlich auch vom Wachstum beeinträchtigt. Und man wird in diesen Geschäften mittelfristig ein solides, einstelliges Margen-Szenario abbilden können. Und große Industriefirmen, wie wir das sind, werden ihre Chancen hier haben, um sich auch ganz bewusst an der Konsolidierung durch neue Produkte, durch Innovationen und so weiter, diesen Markt für sich also profitabel weiterzuentwickeln. Und das ist unser Anspruch. Und aus diesem Grund gehen wir auch davon aus, dass dieses Geschäft in den nächsten Quartalen auch wieder ganz klar positiv sich weiterentwickeln wird.
Die Projektkosten, die da offenbar aus dem Rahmen gelaufen sind wegen den zeitlichen Verzögerungen, hat man da die Verträge schlecht ausgehandelt oder kann man sich nicht gegen wehren, weil die Genehmigungen fehlen?
Sie sprechen jetzt habe ich Sie missverstanden. Sie sprechen ganz bewusst jetzt an die Transmission, also in Deutschland. Ich habe jetzt Ihnen auf das Windgeschäft meine Bemerkungen bezogen. Das ist ja das Transmissionsgeschäft, das ist die Netzanbindung. Und da haben wir ganz klar regulatorische Voraussetzungen. Da gibt es Verträge, die mit den Kunden so ausgehandelt wurden. Es gibt hier Verträge, die wir abarbeiten müssen. Und da haben wir ganz klar zwei Themen. Das erste Thema, und das ist auch das Wichtigste, dass die regulatorischen Voraussetzungen in Deutschland einfach nicht gegeben sind, um diese Projekte in der vorgegebenen Zeit abwickeln zu können. Das war ein erstes Pilotprojekt, auch für uns. Das waren Projekte, die es ja vorher in Deutschland überhaupt nicht gab. Und man stellt jetzt gemeinsam und auch mit der Bundesregierung, dazu gibt es ja zurzeit auch intensive Gespräche, stellt man heute fest, dass eben die Zeiten, die da zugesagt wurden, in der Größenordnung von 30 bis 34 Monaten, aufgrund des regulatorischen Umfeldes in Deutschland nicht abbildbar sind. Das geht eher in Richtung 45 plus. Und dadurch kommt es natürlich auch zu Verlängerungen der Zeiten und daher für uns zu höheren Projektkosten. Und da müssen Sie auch bedenken, dass in Deutschland es natürlich auch hinsichtlich dieser Plattformen, das sind ja Riesenplattformen, keine Standardisierung gibt. Wir haben dieses Geschäft sehr, sehr erfolgreich betrieben in England. Dort ist aber das regulatorische Umfeld ein völlig anderes. Dort ist es einstufig. Man nimmt dort standardisierte Ölplattformen. Und in Deutschland sind das de facto maßgeschneiderte Projekte und Projekt für Projekt unterschiedlich. Und hier muss Industrie, Regulator und Kunden intensiv im Dialog stehen, um hier wirklich eine Besserung herbeizuführen, um hier auch die Energiewende von der Geschwindigkeit des Ausbaus sicherzustellen. Nicht, dass wir vor einem Szenario stehen, dass Windparks erfolgreich errichtet wurden, aber der Strom nicht ins Netz eingespeist werden kann.
Herr Flämig und danach Herr Arnowski. Und
ich habe auch drei Fragen. Herr Löscher, Sie diagnostizieren ein schwieriges konjunkturelles Umfeld. Gleichzeitig oder zu Beginn eines Abschwunges reagiert normalerweise erst die Industrie mit den kurzzyklischen Geschäften. Die laufen aber sehr gut. Wieso gibt es diesmal dieses irreguläre Muster? Die zweite Frage, die Auftragseingänge in Asien sind um 9% zurückgegangen. Ist das ein Ausreißer und wie erklärt sich dies? Und die dritte Frage zur Stromübertragung Windkraft. Welche Projekte sind denn wie lange verzögert? Und wird es bei weiteren Verzögerungen, also jetzt unplanmäßig Verzögerungen, weitere Strafzahlungen geben? Danke.
So, guten Morgen zusammen. Ich darf vielleicht mich an der ersten Frage versuchen mit dem schwierigen konjunkturellen Umfeld. Ich meine, wir reden ja immer, wenn wir das Umfeld betrachten, über den erwarteten Auftragseingang, wie sich die Dinge dort entwickeln. Natürlich ist bezüglich des Umsatzes eher das kurzzyklische Verhalten relevant. Und hier haben Sie auch gesehen, dass wir uns im ersten Quartal ganz gut geschlagen haben. Die IA kommt mit guten Wachstumszahlen auch im ersten Quartal voran. Das schwierigere konjunkturelle Umfeld wird sich im Auftragseingang dadurch letztlich ausprägen, dass wir eine sehr verhaltene Bestelltätigkeit gesehen haben. Das resultiert ohne Zweifel aus den Unsicherheiten, die wir zwischen Juni und Dezember auch im europäischen Schuldenverbund hatten. Das ist vollkommen klar. Und wir gehen davon aus, dass diese Unsicherheit letztlich auch mit den Lösungen, die wir gesehen haben, sich in der zweiten Jahreshälfte auch wieder beruhigt und dazu Bestelleingängen führt. Was den Umsatz angeht, ist es ja zweifellos so, dass wir dort voll auf Kurs sind. Wir haben mit einem Wachstum von 3% diesen moderaten Wachstumsraum auch ausgefüllt. Und ich gehe davon aus, dass sich das im Umsatz auch weiterhin so entwickelt. Entscheidend ist, dass wir im Ergebnis die Projekte sauber exekutieren und dort auch dann zu den Erträgen kommen, die notwendig sind, um unsere Inaussichtstellungen auch zu erfüllen. Insofern ist das jetzt kein irreguläres Muster, weil sich der Bestelleingang in einem Infrastrukturgeschäft natürlich auch davon abhängig macht, ob eben der öffentliche Sektor weiterhin seine Ausgabentätigkeit so beibehält, wie das der Fall ist. Und wir wissen alle, dass viele dieser Regierungen auch Sparprogramme aufgelegt haben. Und das wird sich im Infrastrukturgeschäft bemerkbar machen. Bei der Transmission und den Projekten ist es natürlich so, dass wir jetzt eine Prognose zugrunde gelegt haben, unter der wir diese Projekte erfüllen können. Und auf dieser Maßgabe ergibt sich natürlich auch das Buchungsvolumen, wenn sich Verzögerungen eintreten sollten über den Zeitraum, den wir gewählt haben und die Annahmen, die wir gewählt haben, hinaus, würde das natürlich zu Veränderungen kommen, das ist vollkommen klar. Ich meine, es ist aber jetzt auch nicht Wir sind auch nicht gut beraten, wenn man hier jetzt mit dem Finger auf andere zeigt und die Schwierigkeiten beklagt. Wir müssen die Energiewende als Chance begreifen und gemeinschaftlich mit allen Beteiligten auch nach Lösungen suchen. Und dann wird es auch funktionieren.
Auftragseingang Asien, ne? Hatten Sie noch gefragt.
Ja, dann hatten wir den Auftragseingang Asien. Also hier ist es ja zweifellos so, insbesondere in China, dass wir tatsächlich gerade im kurzzyklischen Geschäft wie der Industrial Automation hier eine deutliche Beruhigung gesehen haben. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass sich China ordentlich aus den Blasenbildungen der Vergangenheit ausbilden kann und wir im zweiten Halbjahr auch dort wieder Wachstum auch im kurzzyklischen Bereich sehen.
Okay, wir gehen weiter zu Herrn Herr Semich.
Also was die Stromversorgung angeht, sind das im Grunde 5 Projekte, wo wir von Verzögerungen ausgehen. Das hat sich prominent an den ersten beiden letztlich natürlich abgebildet. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Projekte, die jetzt erst begonnen worden sind, auch entsprechend vorsichtig bewertet werden.
Herr Arnowski.
Ja, guten Morgen. Ich habe 2 Fragen. Erste Frage, Herr Löscher, Sie haben vorhin gerade angekündigt, in Russland werden Sie die Zahl der Beschäftigten verdoppeln. Wie schaut es denn in Deutschland aus, gerade vor dem Hintergrund Siemens, Nokia Networks und auch Osram? Da bemängeln ja die Beschäftigten und protestieren heute wieder auch, dass es noch keine konkreten Pläne gibt, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland gestrichen werden sollen, nur globale Zahlen. Meine erste Frage und meine zweite Frage, Sie haben in letzter Zeit immer wieder mal das Thema Kreditklemme und mögliche Probleme daraus angesprochen. Wie schaut es denn aus mit Ihren Kunden? Spüren Sie schon, dass die sich schwierig finanzieren können?
Ja, dann fange ich mit der dritten Frage, Herr Nowski, zuerst an. Wir spüren das in Einzelfällen. Wir spüren das in Einzelfällen, dass wir sicher und das insbesondere natürlich bei nicht überraschenderweise bei Großprojekten. Und das ist auf der anderen Seite natürlich auch für uns teilweise eine Chance, weil gerade hier die Siemens Financial Services und den Aspekt, dass wir nicht nur Produkte und Lösungen und Service anbieten können, sondern auch Finanzierung, ist da für uns ein wichtiger Faktor. Die andere Frage, was war die zweite,
wenn Sie mich noch erinnern?
Beschäftigung. Die Beschäftigung. Ja, da. Die Beschäftigung ist natürlich auch in Deutschland positiv. Wir haben ja Siemens insgesamt, also wenn wir die fortgeführten Aktivitäten uns anschauen, das ist ja das Geschäft, was wir auch in der Managementverantwortung haben. So haben wir insgesamt im ersten Quartal 3.000 Leute aufgebaut und davon 1.000 Leute in Deutschland. Also wir sehen auch das Wachstumsverhalten in der Beschäftigung abgebildet. Nokia Siemens, das ist sicherlich ein Sonderfall, wie Sie wissen. Da gibt es die Herausforderungen, die allseits bekannt sind. Nokia Siemens ist eine Nokia-geführte Firma und steht auch dahingehend in der Verantwortung. Und da muss Nokia Siemens Networks die Maßnahmen treffen, die notwendig sind. Und wir als Aktionär haben Nokia Siemens auch das Kapital zur Verfügung gestellt, damit sie sich hier auch in diesem ganz, ganz schwierigen Umfeld also wettbewerbsfähig neu aufstellen muss. Das ist also ein Sonderfall. In den fortgeführten Aktivitäten der Siemens-Geschäfte sehen wir deutlich positive Aspekte in diesem Zusammenhang.
So, wir gehen gleich weiter. Und danach wechseln wir zu Frau Mayer auf die gegenüberliegende Seite.
Guten Morgen, ich hätte auch 3 Fragen. Ganz konkret, können Sie uns ein Gefühl dafür geben, wie wahrscheinlich ist es, dass wir aus den Bereichen Mobility oder Power Transmissions in den kommenden Quartalen weitere Belastungen sehen werden? Zum Zweiten, könnten Sie für das laufende 2. Quartal des Fiskaljahres nochmal Ihre Einschätzung geben, was Sie da erwarten? Und zum Dritten, ist Ihr Börsengang von Osram fürs laufende Fiskaljahr weiterhin geplant und wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das in diesem Fiskaljahr klappt? Dankeschön.
Herr Käser.
Ja, dann darf ich vielleicht beginnen mit der Wahrscheinlichkeit, dass die internationale Rechnungslegung sagt, dass man alles buchen muss, was überwiegend wahrscheinlich ist. Der Umkehrschluss ist letztlich, dass wir davon ausgehen, dass weitere Belastungen weniger wahrscheinlich sind als 50%. Insoweit haben wir alles das gebucht, was wir heute als eintrittswahrscheinlich oder überwiegend eintrittswahrscheinlich betrachten. Das zweite Quartal ist aus meiner Sicht so geprägt, dass wir im Umsatz weiterhin eine ordentliche Korridorerreichung sehen werden. Man muss natürlich auch gucken, wie sich jetzt die Verhandlungen bei Nokia Siemens Networks mit den Arbeitnehmervertretern über die ja bereits veröffentlichte Restrukturierung weiterentwickeln. Das wird dann auch den Ausschlag dafür geben, ob wir im zweiten Quartal auch unseren Anteil, Equity-Anteil dieser Restrukturierungsaufwendungen in Q2 sehen oder ob sich das möglicherweise auch noch über den 31.03. hinauszieht. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Das werden wir so buchen, wie die Gesellschaft das letztlich auch vorsieht. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir gerade bei Wind eine deutliche Erholung des Umsatzes sehen. Der war ja, wie Sie sicherlich schon gesehen haben, in Q1 etwas unter den Erwartungen geblieben, mit knapp 900 Millionen. Das ist auch im Wesentlichen der Grund, warum wir dort erstmals überhaupt da die Farbe im Ergebnis wechseln mussten. Das müsste sich im zweiten Quartal erholen. Wir gehen da von einer deutlichen Umsatzsteigerung aus. Ansonsten müssen wir, was Herr Lösche auch schon sagte, einfach hart und konzentriert arbeiten. Dann sind auch wieder deutlich bessere Erwartungen natürlich möglich. Was den Börsengang von Osram angeht, so ist es so, dass wir in 2012 diesen Börsengang weiterhin vorsehen. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon öffentlich gemacht, dass wir im Nahbereich dieses IPO nicht sehen, aufgrund eben der Markterwartungen einerseits, die sich im Übrigen ja jetzt seit einigen Wochen auch wieder deutlich verbessert haben, wie aber natürlich auch dem Status von Osram im Zyklus der Beleuchtungstechnik. Da sind wir aus unserer Einschätzung eher am Boden des Zyklus angelangt, sodass wir jetzt eine Bodenbildung erwarten und dann gehen wir davon aus, dass sich dieser Zyklus auch erholt. Also kurz zusammengefasst, wir halten einen Börsengang von Osram im Kalenderjahr 2012 für weiterhin wahrscheinlich.
Darf ich kurz nachfragen, ordentliche Korridorerreichung beim Umsatz, damit beziehen Sie sich auf Ihre Aussage moderates Umsatzwachstum aufs Fiskaljahr, so muss man das einordnen.
So muss man das einordnen.
Dankeschön.
Frau Mayer.
Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch mal drei Fragen. Zum einen Ihre Ergebnisprognose. Sie sind jetzt bei knapp 1,4 Milliarden. Also rein arithmetisch wird es schon knapp mit den 6 Milliarden. Sie haben gesagt, im zweiten Halbjahr wird es besser. Und es sich dabei auf Konjunkturforscher bezogen. Haben Sie denn auch aus dem eigenen Geschäft Anzeichen, dass es im zweiten Halbjahr dann sich entspannt? Zweite Frage nochmal zu den erneuerbaren Energien. Der Verlust war da jetzt 48 Millionen Euro. Wie teilt sich das denn auf Wind und Solar? Und wie schaut es dann in den nächsten Quartalen aus? Oder was machen Sie da? Also es scheint ja doch keine wirklich, also es scheint dann doch ein erhebliches Margenproblem zu geben. Sie haben gesagt, Sie müssen hart arbeiten. Was ist da denn genau geplant? Und vielleicht endlich auch nochmal zum Thema Transmission. Ja, auch da wäre die Marge selbst ohne die Belastungen sehr schwach gewesen. Das Ergebnis wäre deutlich runtergegangen, auch ohne die Belastungen. Was ist da denn geplant? Danke.
Ja, da darf ich vielleicht, Frau Mayer, beginnen mit dem Thema Ergebnisprognose. Das ist natürlich arithmetisch richtig, das ist vollkommen klar. Andererseits sind wir in der unterliegenden Performance, die wir im ersten Quartal haben, wenn Sie diese Belastungen, denen wir einen gewissen Einmalcharakter zubilligen, ja, dann doch etwa in der Größenordnung von 1,6 circa, vielleicht auch ein bisschen besser. Insoweit muss man, wie gesagt, sehen, dass wir eben insbesondere nicht nur in den Projekten gut nach vorne exekutieren, sondern auch den doch etwas steilen Anstieg der Vorlaufkosten, der OPEX, der Investitionen in Forschung und Entwicklung und auch in den Marketing- und Vertriebsbereich vielleicht etwas flacher im Ansteigwinkel nach vorne weiterentwickeln. Und hier wird es dann auch aus diesem Thema Verbesserungen geben. Die Annahme, dass es im zweiten Halbjahr 2012 zu einer Verbesserung führen könnte, die ist im Übrigen weit verbreitet. Also viele führende Ökonomen gehen davon aus. Das gründet sich im Wesentlichen darin, dass man eben von Juni bis Dezember herum unter einer großen Unsicherheit, auch was die Kontrolle der europäischen Schuldenkrise angeht, ja dann doch nicht sehr gut vorangekommen ist. Und das hat natürlich im Verlaufe zu einer Zurückhaltung bei den Bestellungen und den Investitionsentscheidungen der Kunden in der Breite geführt. Und das sehen wir im Grunde heute im Auftragseingangsverhalten. Wenn diese Theorie stimmt und wir das verlängern, weitere 6 Monate, davon ausgehen, dass die Europäische Gemeinschaft und übrigens auch die konzertierten Aktionen der Notenbanken, die im Dezember ja zu einer drastischen Reduzierung der Volatilität im Spekulationsumfeld geführt hat, dass dies anhält, dann kann man auch davon ausgehen, dass wir nach einer Verzögerung von 4 bis 6 Monaten das auch wieder in einem wiedererstarkten Vertrauen der Kunden sehen. Und wenn Sie heute gerade die deutschen Indizes anschauen, was das Vertrauen angeht, sowohl im Einkaufs- wie auch insgesamt im Konsumentenbereich, dann sehen wir ja hier auch schon die ersten Anzeichen dafür, auch faktisch belegt. Was die Ergebnisentwicklung angeht bei Renewables, so ist es so, dass zwischen Wind und Solar in etwa die Verluste gleicherweise verteilt sind. Also wenn Sie das in etwa hälftig nennen, dann liegt man da eigentlich ganz gut. Der Charakter natürlich ist unterschiedlich. Bei Wind, sagte ich ja eben schon bei anderer Gelegenheit, ist es so, dass wir einen etwas leichten Umsatz im Q1 hatten. Das hat eine Reihe von Gründen im Wirtschaftsumfeld gehabt. Wir mussten mehr in Richtung Onshore gehen, auch deshalb, um gerade auch in Amerika bestimmte Dinge noch weiter fertigzustellen. Darunter leidet die Qualität der Marge, weil Onshore an sich deutlicher umkämpft ist, auch von der Wirtschaftlichkeit her, als der Offshore das zum Beispiel ist. Und die Division geht davon aus, dass wir über einen deutlichen Umsatzanstieg im 2. Quartal dort auch wieder schwarze Zahlen schreiben werden, wenngleich uns sagt Herr Löscher ja bereits, dass diese zweistelligen Ergebnisse auf Sicht nicht mehr erreichbar sind. Bei der Transmission ist es absolut richtig beobachtet. Das war eben nicht nur diese Unsicherheit, die zu Vorsorgen geführt hat, sondern das ist auch im operativen unterliegenden Umfeld nicht gerade erfreulich gelaufen. Hier zeigt sich, dass wir insbesondere, das haben wir immer wieder auch gesagt, der doch deutliche spürbare Preiskampf bei Substations, also bei Hochspannungsumspannanlagen, speziell auch im Mittleren Osten, wie aber auch insbesondere im Produktgeschäft der Transformatoren hier doch deutliche Einbußen gezeigt haben. Und ich gehe nicht davon aus, dass sich dies im Nahbereich auch bessern wird.
So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Wir haben noch 2 Fragen. Die schaffen wir auch noch beide, aber ich würde Sie dann bitten, dass wir die Fragen gleich hintereinander stellen und dann die Antworten gemeinsam geben und damit dann die Fragerunde schließen. Wir machen weiter.
Ist das an? Ja. Ich habe noch 2 Fragen, 3 Fragen sind es, aber ganz kurze. Und zwar einerseits nochmal die Frage zu dem Wind. Wenn sich die Verkabelung der Windparks verzögert, verzögern sich dann nicht auch irgendwann Ihre Windprojekte? Und ist das schon irgendwie abgebildet? Also sprich der Verkauf dann der echten Turbinen. Dann muss ich zugeben, dass mir das nicht bekannt war mit dem ausländischen Zulieferer und der Mehrsystemfähigkeit. Ist denn das Problem jetzt gelöst? Weil Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit ist unter 50%, dass da noch was kommt. Also ist es jetzt gelöst? Werden jetzt Züge gebaut, die beide strecken können? Und dann wüsste ich gerne noch diese erheblichen Belastungen, die bei NSN drohen, die im Ergebnisbericht stehen. Gibt es denn da schon eine Größenordnung? Sind das die 300 Millionen, über die wir schon mal spekuliert haben?
Okay, danke. Können wir dann gleich noch ganz hinten weiter. Ich glaube, das genau.
Können wir gerne gleich anschließen. Ja, ich habe 2 kurze Fragen zu Wind auch. Ich würde ganz gerne wissen, welches Auftragsvolumen hinter den 5 verzögerten Projekten steht und was da genau verzögert ist. Und dann gibt es ja mittlerweile auch schon mehrere Aussagen dazu, dass die Pläne der Bundesregierung bis 2020 10.000 Megawatt am Netz zu haben, wohl nicht erreicht werden können. Eher 6 bis 7 werden es wohl sein. Und ich wüsste ganz gerne, ob Sie da eine Einschätzung geben können. Danke.
Okay, herzlichen Dank. Dann schließen wir die Fragerunde.
Ja, dann fange ich mit der dritten Frage einmal an. Das ist richtig, wenn Sie sich anschauen. Das ist natürlich eine der Herausforderungen der Energiewende in der Umsetzung. Wenn Sie sich die derzeitige Kapazität anschauen im Offshore-Wind, so sind die etwa zwischen 200 und 300 Megawatt. Und das sollte in diese Größenordnung, die Sie genannt haben, hochgefahren werden. Das ist heute noch zu früh, um darüber zu spekulieren, ob das heute 7 oder 10 sind. Ich glaube, das Wichtige ist, dass, und da gibt es aus diesem Grund war der Dialog im Dezember eben sehr, sehr wichtig, auch den sowohl Herr Röttgen als auch Herr Rösler gemeinsam in der gleichen Woche geführt haben, dass man sich jetzt auf Arbeitsgruppen geeinigt hat, um quasi gemeinsam daran zu arbeiten, wie kann man sicherstellen, dass die beschleunigten regulatorischen Schritte so eingeleitet werden, dass man in diese Richtung auch das weiterentwickeln kann. Das ist heute, jeder kann Ihnen jede Zahl geben. Also das ist sicherlich zu früh, aber es ist wichtig heute zu sagen, wir haben 7 haben wir heute, die quasi angebunden werden müssen. Davon haben wir 4 gewonnen, die APW 3. Und wir müssen jetzt einfach sicherstellen, dass dieses Problem auch gemeinsam gelöst ist. Ich bin zuversichtlich, die Arbeitsgruppe ist gebildet und die Ergebnisse sind noch ausstehend, weil das ist jetzt ein paar Tage alt.
Okay, soweit zum Wind, Herr Käser.
Ja, dann darf ich vielleicht noch zu dem Thema Zulieferer antworten. Ich meine, es ist im Grunde von Herrn Löscher ja eingangs schon beantwortet worden. Es geht hier um eine Europäisierung einer seit Generationen stark regionalisierten Zugtechnologie, dass da oder dort hier Nachbesserungen notwendig sind. Das ist etwas, was wir im Grunde dann gerne in Kauf nehmen, wenn wir auch europäisch liefern können. Da gibt es ja auch erste Anzeichen, dass uns das gelingt. Insoweit würde ich das jetzt im Augenblick nicht überbewerten. Wir sind hier gut unterwegs und Sie sehen, dass wir ja auch außerhalb Deutschland im europäischen Umfeld auch Aufträge gewinnen. Und das ist an sich ein gutes Zeichen. Die NSN, meine, das ist natürlich so, ich weiß jetzt nicht, wo die 300 Millionen herkommen, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich letztens sagte, einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, das gibt es auch, sagen wir mal, auch andere Interpretationen dazu. Faktisch ist es so, dass die NSN als Gesellschaft ja bereits sich öffentlich gemacht hat, wie die Restrukturierung aussehen wird. Man befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über regionale und inhaltliche Lösungen. Und wenn diese Verhandlungen abgeschlossen sind, wird man auch wissen, wie sich letztlich auch dann die Kostensituation aus diesen Plänen heraus darstellt. Und dann kann man auch etwas präziser diese Zahlen angeben. Im Augenblick, meine ich, sind alle Beobachter gut beraten, wenn Sie diesen mittleren dreistelligen Millionenbetrag vielleicht etwas konservativer interpretieren.
Das Auftragsvolumen von der Transmission, das gefragt wurde, ist 1,6 Milliarden.
So, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, wenn Sie uns den weiteren Tag über auch noch begleiten. Und dann sehen wir uns spätestens wieder am 25. April oder hören uns wieder zu unseren Zahlen zum zweiten Quartal. Herzlichen Dank.